Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Tourbus nach Lautertal bei Coburg gefahren und treffe mich hier mit Daniel Feiler. Daniel, schön, dass ich bei dir sein kann.
Patrick, schön, dass ich bei dir sein darf.
Ich habe natürlich auch das Freundebuch wieder mit dabei und das lass uns jetzt einfach mal gemeinsam aufschlagen. Und die erste Frage, die da drin steht, lieber Daniel, hast du einen Spitznamen?
Tatsächlich nein. Den hatte ich nie, werde ich hoffentlich auch nie haben. Nein, einfach okay. Nur Daniel.
Daniel. Und Feiler wird ja mit EY geschrieben.
Mit FEY, genau. Also ja. Das muss man dem manchen deutschen Regionen auch erklären, ja. Weil wenn die Feiler hören, dann wird oft gefragt, ob das wieder Brückenpfeiler geschrieben wird. Aber nein, dann hätte ich ja Pfeiler gesagt. Deswegen mit F, E und Y.
Okay. Kannst du etymologisch mir erklären, wo dieser Name herkommt?
Ich glaube aus dem Handwerk, und zwar vom Feilen. Mhm. Da wurde es dann zwar mit I geschrieben, aber es kommt, soweit ich informiert bin, tatsächlich aus dem Handwerk.
Okay, dann notiere ich das hier gleich nochmal mit ins Freundebuch, bevor ich
komme ja auch aus einer Handwerkerfamilie, aber außer dem Namen ist nichts dergleichen bei mir hängen geblieben. Vollständig talentbefreit in Sachen Handwerk, aber ich komme aus einer Handwerksfamilie.
Okay, welches Handwerk wurde denn bei euch in der Familie betrieben oder welche Handwerke? Gewerke?
Das Zimmererhandwerk. Und zwar hat mein Vater, mein Großvater, die haben solche Leimbinder produziert für Reithallen und dergleichen, für Sporthallen. Wenn die aus Holz gebaut wurden, die Dachkonstruktion, dann bestand theoretisch die Möglichkeit, dass die Familie Feiler etwas damit zu tun hatte.
Okay. Auch sehr schön zu wissen. Und du bist ja, also ich hatte ja gesagt, wir sind jetzt hier in Lautertal. Das ist bei Coburg und du bist auch Ur-Lautertalerer.
Landkreis Coburg, genau. Nicht aus Lautertal direkt, sondern eher ein anderes Dorf im Landkreis Coburg. Aber genau, ich komme aus der Region. Ich bin nie ernsthaft weggezogen. Bin auch heute noch hier.
Aber du bist natürlich bundesweit bekannt bei uns in der Versicherungsbranche. Ganz viele kennen deinen Namen und wahrscheinlich wissen nur die wenigsten, was du denn tatsächlich auch tust in unserer Branche. Aber da kommen wir auf der Seite 2 nochmal so ein bisschen näher, auch wie du denn überhaupt in unsere Branche gekommen bist, wenn du ja eigentlich aus einer Handwerksfamilie stammst. Aber lass mich jetzt nochmal hier eben noch die anderen Fragen auf der ersten Seite dir stellen, damit wir da erst nochmal so ein anderes Bild, oder nee, eigentlich kein anderes Bild, sondern ein Bild von dir auch noch so kriegen, weil da steht nämlich drauf, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Also, so eine echte Lieblingsfarbe habe ich nicht, aber wenn ich meinen Textmarkern glauben darf, dann wird es gelb sein, denn ich bin ja tatsächlich ein Mensch, der beim Lesen noch viel mit Textmarkern markiert und das ist dann eigentlich immer so ein leuchtendes Gelb, deswegen wahrscheinlich wäre es dann am ehesten gelb.
Okay, dann nehmen wir das Leuchtgelb. Leuchtgelb als Lieblingsfarbe. Und nach der Farbe kommt das Essen. Was ist dein Lieblingsessen?
Also definitiv kein echtes Lieblingsessen. Ich esse sehr, sehr gerne sehr, sehr verschiedene Dinge, auch sehr, sehr breit, weltweit gefächert. Wir essen sehr, sehr gerne libanesisch, persisch, alles aus dem Nahen und Mittleren Osten. Wir essen aber genauso gern auch italienisch, natürlich, wie jeder Deutsche. Ich esse extrem gern Wiener Schnitzel und Sachertorte. Und also, du merkst schon, ne? Ein breites Potpourri an Ländern jetzt aufgezählt. Also, gibt, glaube ich, wirklich nicht das eine Lieblingsessen.
Okay. Dann lass uns das doch noch mal ein bisschen konkretisieren. Und zwar ist da auch noch eine Frage, die hier steht. Was denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen darf?
Milch und Obst, würde ich mal sagen. Und notfalls auch noch Eier. Denn dann ist schon mal das Frühstück gesichert. Entweder gibt es da Eier oder es gibt irgendwie Haferflocken mit Obst. So, Haferflocken braucht es nicht im Kühlschrank, aber Milch und Obst schon eventuell. Und ja, Milch, Obst, Eier.
Und neben dem Kühlschrank stehen ja bei ganz vielen häufig auch noch im, ja, vielleicht nicht in der Küche, aber vielleicht im Wohnzimmer, Musikinstrumente. Steht bei dir auch irgendwo ein Musikinstrument rum, was du auch spielen kannst?
Oh mein Gott. Nein.
Nein.
Genauso wie ich im Handwerk völlig talentbefreit bin, so ist es auch in der Musik. Es gibt keinen Menschen, der mich gerne singen oder musizieren hören möchte. Deswegen, so gerne ich auch Musik höre, da tun wir alle gut daran, wenn ich das besser anderen überlasse.
Welche Musik, wenn du sie hörst, hörst du denn dann gerne?
Was glaubst du denn?
Oh, ich kann mir bei dir ganz, ganz viel vorstellen. Also es kann wirklich so zwischen Hard Rock bis in sämtliche andere Genres gehen. Ich hätte überhaupt gar keine Ahnung. Vielleicht ist es vielleicht hin und wieder auch mal irgendwas, was man dann so auf dem Volksfest im Bierzelt hört. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also irgendwie, aber.
Du meinst unseren Coburger Marsch hier oben, weil wir haben ja
eine
Nationalhymne in Coburg. Ja.
Zum Beispiel nee, sowas.
Also kein Marsch, keine Volksmusik. Wenn ich eine Musikrichtung nennen müsste, dann wäre es definitiv Hip-Hop. Mhm. Von Kindesbeinen an mit Wu-Tang Clan damals groß geworden. Im Jugendalter, das kann sich jeder irgendwie ausrechnen, wie alt ich bin. Und
die Frage habe ich absichtlich noch nicht gestellt.
Jetzt können wir den Spannungsbogen hochhalten.
Ja.
Also Hip-Hop, aber ja, also Lust und Laune bedingt. Es kann auch Heavy Metal sein. Wenn ich beim Training bin, dann muss ein bisschen derber sein. Ganz unterschiedlich. Im Auto, wenn ich nachts unterwegs bin, ist auch wieder was anderes. Also Hip-Hop plus X.
Als Hip-Hop dann eher den deutschen Hip-Hop oder den amerikanischen Hip-Hop?
Na, schon amerikanisch.
Okay. Wu-Tang Clan. Ich schätze, das ist jetzt schwierig. Wir haben uns noch nie über dein Alter unterhalten. Ich würde dich jetzt mal einschätzen auf ein Kind der 80er.
Definitiv, genau.
Ja. Wie alt bist du denn?
44 seit letzter Woche.
So, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Herzlichen Dank.
Dazu ein 82er Baujahr.
Genau.
Okay. Ein sehr guter Jahrgang, habe ich mal gehört.
Du auch zufällig?
Ich zufällig auch, genau ja, deswegen.
Siehst du mal. Ja.
Ja. Lass uns mal von den Kindern der 80ern, die mit Hip-Hop, Wu-Tang Clan und was es sonst noch so gab, aufgewachsen sind. Und wahrscheinlich auch die Bravo-Hits haben wir auch früher alle gehört. Da gab es ja noch auf CD. Gibt es ja. Mittlerweile, es gibt es immer noch übrigens.
Wirklich?
Ja, es gibt es immer noch.
Aber jetzt dann eher als Spotify-Playlist wahrscheinlich, oder?
Ja, das ja, aber ich glaube, es gibt sie auch noch physisch.
Okay.
Ja. Aber bin ich jetzt gerade gar nicht so, gibt es eigentlich noch physische Datenträger, Musikträger?
Ja, also nicht bei mir.
Nee, bei mir auch nicht.
Ich bin zwar ein sehr, sehr intensiver Spotify-Nutzer, aber... Ja. Physische Datenträger haben in meinem Leben schon länger keinen Platz mehr.
Ja, das ist, also ich glaube, aber dann bist du auch mit einer mit Minidisc bist du dann auch aufgewachsen, wo ja früher alle dachten, oh ja, das Ding wird sich mal schwer durchsetzen, es dann aber doch nur kurze Zeit einen Hype gab.
Ich habe alles noch mitgemacht von Kassetten, sogar Schallplatten hat es ja noch, also gab es damals ja noch. Das heißt jetzt nicht, dass ich die intensiv genutzt hätte, aber gab es ja alles noch.
Das gab es alles noch. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt gehabt. Meine große Schwester schenkte mir eine Schallplatte und das war Looking for Freedom von David Hasselhoff.
Ja.
Das war noch auf dieser, es gab ja die großen und die kleinen, die Singles. Und die musste man dann ja auch mit einer anderen Abspielgeschwindigkeit einstellen auf dem Schallplattengerät.
David Hasselhoff, das war meine Grundschulzeit.
Ja.
Bei dir vermutlich auch.
Bei mir vermutlich auch. Wir sind ja ein Jahrgang, das ist ja.
Ja, muss ja dann so sein.
Das muss so gewesen sein. Aber lass uns mal jetzt zurück in die Zukunft nochmal reingehen. Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher Superheld wärst du, beziehungsweise welche Superkraft hättest du gerne?
Also ich muss da jetzt ja zu meiner Schande gestehen, dass ich mich da überhaupt nicht auskenne. Ich habe natürlich mal Superman und Batman-Filme gesehen. Du bist ja, wie wir beim Future Slam immer sehen können, mit dem Captain Future da etwas besser aufgestellt und bewandert. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, aber wenn es eine Superkraft gäbe, kannst du mir dann sagen, ob es einen Superhelden dazu passend gäbe, dann wäre das wahrscheinlich die Möglichkeit, die Zeit anzuhalten. Denke ich mir häufig, Mensch, ist schon wieder so viel Zeit vergangen, eigentlich wäre noch so viel zu tun. Und wenn es die Möglichkeit gäbe, die Zeit anzuhalten, dann wäre das definitiv eine sehr nützliche
Superkraft. Ich glaube, das kann Dr. Strange. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Dr. Strange kann auch die Zeit anhalten.
Aber ist der Dr. Strange ein positiv besetzter Superheld oder eher ein?
An und für sich ja. Okay. An und für sich ja. Also gespielt wird er von jetzt fällt mir der Name auch nicht genau ein. David Cumberbatch.
Also ich will ja nicht, dass du jetzt hier so einen Joker andichtest oder irgendwas, ja?
Nein, um Gottes Willen. Nein, also sehr auf jeden Fall positiv. Ja. Auf jeden Fall positiv. Positiv. Am Anfang noch nicht so ganz, aber dann kristallisiert sich raus, dass es doch ein ganz guter ist.
Gut.
Ja, genau. Ich glaube, er wird gespielt von dem, der auch Sherlock Holmes spielt. Benedict Cumberbatch.
Cumberbatch.
Ja. Ja, okay. Aber da gehen wir jetzt auf. Wir schweifen völlig von ab. Zeit anhalten als Superkraft. Das wäre etwas.
Ja.
Dann blättere ich jetzt nochmal um und wir halten jetzt auch mal ganz kurz die Zeit an, beziehungsweise spulen die Zeit nochmal so ein ganz kleines bisschen zurück in deine Schulzeit, wo du da in und um Coburg rumgeflogen bist. Was war denn damals in der Schule dein Lieblingsfach?
Eigentlich immer Erdkunde. Damals hieß es noch Erdkunde, heute Geografie. Das war definitiv vielleicht nicht eine Grundschule, da gab es das noch nicht. Da hieß es bei uns ja noch Heimat- und Sachkunde und hat dann
HSK.
Genau, hat Bio und anderes noch mit beinhaltet. Aber Erdkunde, würde ich sagen, war zu Schulzeiten mein Lieblingsfach. Später dann als Wirtschaft und Englisch noch dazugekommen ist, wären so die Top 3 gewesen.
Warst du damals ein guter Schüler?
Wer hört zu? Also wenn mein Sohn zuhören würde, dann war ich ein tadelloser Schüler. Nur Einser gehabt, fleißig, immer gelernt.
Okay.
Und meine Freunde von damals, die
wissen, dass es genauso auch gewesen ist. Ja.
Ganz genauso.
Kannst du dich denn da noch damals dann noch dran erinnern, in Schulzeiten, nach deinem ersten Berufswunsch?
Ja. Und zwar der erste Berufswunsch, den ich hatte, war, ich würde gerne mal Uli Hoeneß ablösen. Also ich wäre gern Fußballmanager geworden damals. Bis ich dann irgendwann mit der Realität konfrontiert wurde und also so ein bisschen Ahnung vom Fußball zu haben, die über das bequeme Kommentieren vom Fernsehsessel hinausgeht, wäre schon ganz gut für so einen Job. Und dann, ja, irgendwann wurde ich mit der Realität konfrontiert. Aber Fußballmanager, das war tatsächlich früher so ein Kindeswunsch.
Da gab es ja auch in der Zeit auch den Fußballmanager als Computerspiel.
Ja, das haben wir damals auch gespielt.
Aber du bist ja jetzt am Ende dann kein Fußballmanager geworden.
Nee, offensichtlich nicht, nein.
Wie ging es denn dann während deiner Schulzeit oder nach deiner Schulzeit, wie ging es denn dann weiter, als du dann eben den Weg begonnen hast in Richtung unserer Finanzbranche?
Also bevor ich meinen tatsächlichen Beruf in der Versicherungsbranche ergriffen habe, gab es noch einen zweiten Berufswunsch zwischendrin. Das war Fondsmanager. Also damals wollte ich immer in Richtung Bank gehen, wollte Gelder anlegen, ins Fondsmanagement von Aktienfonds gehen. Da habe ich auch tatsächlich einiges in dem Bereich unternommen. Also da habe ich auch meine Praktika während zum Ende des, ja, zu Abiturzeiten und während des Studiums gemacht. Habe BWL studiert und studienbegleitend dann eben Richtung Fondsmanagement meine Praktika gemacht. Das war damals der Zwischenschritt an Berufswünschen. Ja, und dann bin ich eben doch in der Versicherungsbranche gelandet.
Und wie kam das dann? Also wenn du da die Praktika in dem Bereich gemacht hast, dann dein BWL-Studium, als du dann fertig warst, wo bist du denn dann gelandet?
Ich habe tatsächlich im letzten Semester des Studiums begonnen im Strukturvertrieb und parallel noch die Diplomarbeit fertig geschrieben. Tatsächlich war es so, ich bin heute sehr, sehr viel unterwegs, würde mal sagen, im Schnitt bestimmt 3 Tage pro Woche. manchmal auch vier. Früher, zum Ende des Studiums hin, war das noch ein bisschen anders. Hatte ich irgendwie gar nicht so viel Lust, fernab der Familie immer zu unterwegs zu sein. Da dann doch recht schnell gemerkt, Fondsmanagement, das mag ganz toll sein, aber in Coburg gibt es irgendwie relativ wenige Investmentfonds. Da müsste ich eher nach Frankfurt gehen und dann kam das eine zum anderen. Ich wollte dem Finanzthemen natürlich treu bleiben. Das ist mein Hobby und Steckenpferd schon immer gewesen. Wollte aber auch erstmal nicht aus Coburg weg. Und dann gab es einen Freund damals, der bei der Formex in Coburg war und der meinte, Mensch, kannst du doch mal was anschauen.
Okay, dann warst du dort bei der Formex.
Genau.
Dann als Berater.
Oder genau, Vermittler. Ganz normal als Vermittler angefangen, 34D, Ausbildung, alles mitgemacht, war eine tolle Zeit.
Jetzt sagtest du, wolltest eigentlich ja gar nicht so viel weg sein und hast gleichzeitig erwähnt, dass du jetzt heute so 3 oder auch 4 Tage die Woche trotzdem jetzt sehr viel unterwegs bist. Das heißt, du machst nicht mehr das, was du ursprünglich gemacht hast, sondern wie ging denn dann dein Weg weiter?
Genau, also die Formex war der Einstieg in die Branche. Wirklich viel lernen können. Deswegen habe ein auch durchweg, also nein, nicht durchweg, sondern ein durchaus eher positives Bild bei mir im Kopf vom Vertriebsunternehmen, vom Strukturvertrieb. Ich würde da nicht mehr hingehen wollen heute, aber es ist durchaus eine tolle Möglichkeit, in die Branche zu kommen und mit der richtigen Geisteshaltung kann man da auch viel, viel wirklich lernen, was einem später weiterhilft. Und ein modernes Vertriebsunternehmen, also ich bin Vertriebsunternehmen gegenüber nicht negativ eingestellt, was viele meiner ehemaligen Kollegen so ja nicht teilen würden. Die verlassen den Strukturvertrieb und sind dann gebrannte Kinder. Ich habe den Strukturvertrieb verlassen damals. Wir hatten selbst gegründet, ein Maklerunternehmen hier in Coburg. Hab dann, das ein paar Jahre lang haben wir das gemacht. Ich habe dann mal die Seiten gewechselt, ganz bewusst für 5 Jahre. Und zwar habe ich für 2 Softwareunternehmen, Ecomi und Trusted Shops, die damals Marktführer im Bereich Kundenbefragung, Kundenzufriedenheitsmessung und Analyse, habe ich das Geschäft mit Versicherern und Banken aufgebaut und geleitet in der Dachregion. War total spannend, weil du mal aus der Perspektive des Softwareunternehmens heraus in die einzelnen Versicherer und Banken reinschnuppern konntest. Bist sehr oberflächlich natürlich in solchen Projekten unterwegs, aber hast trotzdem sehr, sehr guten Überblick bekommen können, wie arbeitet eigentlich welches Haus. War sehr, sehr spannend. Und hab dann aber, das war immer für mich nur zeitlich begrenzt gedacht. Ich bin dann 2020 zur Netfonds gegangen. Da hat ja mein lieber Freund Oliver Kieber und Lars Lüthans, die waren damals im Vorstand, die hatten einen Leiter für die Betriebsorganisation der Netfonds gesucht. Und das war dann, also es war nicht zwingend meine Leidenschaft, es war eher Leiden geschafft, manchmal. Weil wenn du aus dem Vertrieb kommst, dann ist die Betriebsorganisation natürlich, das ist ein Schritt. Und war aber trotzdem, es war eine, auch eine bewusste Entscheidung und es war eine tolle Zeit bei Netfonds damals. Die 2 Jahre habe ich das, glaube ich, gemacht. Ich wollte immer zurück in die Branche, aus der Software-Ecke raus, in sowas wie einen Maklerpool rein. Das war ein toller Schritt und viele, viele nette Menschen da in Hamburg kennengelernt. Hamburg sowieso eine tolle Stadt. Und dann habe ich auch nochmal eine weitere Millionenstadt mitgenommen. Ne? Ecomi war Berlin, wo ich dann 4 Tage die Woche war. In Köln war Trusted Shops 4 Tage die Woche. Dann war Netfonds in Hamburg. Also so kommt man beruflich in der Republik herum. Und 2022 habe ich die Netfonds dann verlassen, bin seitdem rein unternehmerisch tätig.
Rein unternehmerisch tätig. Es gibt, wenn man so ein bisschen mal nach dir googelt und nach dir sucht, und auch schon mal das ein oder andere Mal vielleicht so mit dir gesprochen hat, eben genauso dieses Unternehmerische und auch dieses, ich habe hier ein bisschen meine Finger im Spiel, ich habe da ein bisschen meine Finger im Spiel. Und das Ganze ist schwer greifbar von außen, wenn man so nur mal so einen kurzen Blick drauf macht. Aber es hat alles Hand und Fuß. Und erzähl doch mal, was hat denn alles Hand und Fuß und wo hast du überall deine Finger im Spiel? Weil das ist ja gefühlt schon nicht nur ein oder sind gefühlt nicht nur ein oder zwei Sachen.
Ja, das ist so, manchmal Fluch, manchmal Segen. Der Segen ist, dass ich das Privileg besitze, wirklich mit sehr, sehr vielen netten und spannenden Menschen tagtäglich zu tun haben zu dürfen. Sehr, sehr vielfältig, mich auch mit vielfältigen Themen beschäftigen zu können. Der Fluch ist natürlich, dass man hart kämpfen muss, den Fokus manchmal nicht zu verlieren. Ne?
Ja.
Aber was, also jetzt, um die Katze da aus dem Sack zu lassen, für die, die es nicht wissen, was ich da tue, ich habe 2022 damit begonnen, in Insurtechs zu investieren. Das ist ein Teil der unternehmerischen Reise, dass ich gesagt habe, ich möchte mich an jungen Startups im Versicherungsumfeld beteiligen. Mhm. Warum Insurtech und warum Versicherungsumfeld? Wir haben ja so typischerweise und fängt all die Verluste auf, die davor angefallen sind und macht dann den Gewinn.
Ja.
Und das ist ja an sich eine katastrophale Quote. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache mal nur Versicherung. Da habe ich die naive Hoffnung, dass ich mich ein bisschen besser auskenne als der durchschnittliche Venture-Capital-Geber. Mhm. Und deswegen die Quoten zu meinen Gunsten verbessern kann. Das zweite ist, durch mein Netzwerk in der Versicherungsbranche bin ich vielleicht auch in der Lage, einem Startup mal eine Tür zu öffnen. Vielleicht bin ich auch in der Lage, irgendwie mit einem klugen Spruch einen Gründer von irgendeinem Fehler fernzuhalten und so auch wieder meine Quoten verbessern zu können. Und ja, also die naive Hoffnung lebt bis heute. Es ist weder eine Pleite gegangen, noch bin ich reich geworden mit einem Exit. Also läuft noch alles. Noch lebe ich in der naiven Hoffnung, dass ich ein Genie bin. Aber an sich ist das ist ein wirkliches Kernthema der letzten Jahre gewesen. So hatte ich beruflich sehr, sehr viel mit Insurtechs in Deutschland zu tun. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Habe aber auch gesagt, unternehmerisch tätig, dass zwei weitere Dinge, die mich so vorantreiben. Das eine ist, dass gelegentlich mal ein, nennen wir es mal, Beratungsauftrag meistens aus dem Maklerpool-Segment kommt, wo das Management Unterstützung bei einem Thema braucht. Dann bin ich sozusagen gerne auch selektiv noch als Freelancer mit unterwegs und berate das Management von Maklerpools. Und nachdem ich ja in beiden Themen immer nur schlaue Sprüche klopfen darf, ohne wirklich liefern zu müssen. Ne? Hat sich das Blatt
interessant gesagt.
Hat das Blatt sich dann letztes Jahr gewandelt. und wir haben letztes Jahr im Frühjahr die KV Care gegründet. Da muss ich jetzt tatsächlich selbst liefern. Da bin ich auf den Fahrersitz zurückgekehrt mit dem Insurtech Startup-Unternehmen, was wir da gegründet haben. Da bin ich jetzt selbst mit in der Verantwortung.
Insurtechs, man hört und sieht ja in unserer Branche sehr viel, was da jetzt irgendwie auf den Markt kommt. Man kriegt in letzter Zeit aber auch genau das, was du ja auch gerade schon so erwähnt hast, mit, dass halt doch der ein oder andere jetzt auch wieder geht. Mhm. Grundsätzlich Insurtech, diese ursprüngliche Problematik, die viele nicht erkannt haben, dass es immer noch Menschen bedarf, die eine Beratung bei anderen Menschen vollführen, dass da jetzt nicht einfach nur, weil man irgendwie tolle Prozesse hat, das Ding einfach von selber läuft. Das ist, glaube ich, mittlerweile hoffentlich zumindest dem allermeisten klar. Mhm. Aber wie siehst du so diese Insurtech-Szene jetzt aus deiner Sicht mit deiner Erfahrung? Wo wird sich das Ganze noch so hin entwickeln und was wird vielleicht noch kommen? Oder was ist jetzt gerade etwas, was jetzt wirklich das Potenzial hat für zum nächsten Unicorn?
Also was noch kommen wird, da würde ich mich mal zurückhalten, weil dann bräuchte ich nicht die Superfähigkeit, die Zeit anhalten zu können, sondern die Zukunft schauen zu können. Ich fand es sehr spannend, was das Insurtech in den letzten, 10, 11 Jahren so mitgemacht hat, oder lassen wir es auch 12, 13 Jahre sein. Ich weiß noch, zu meinen Zeiten damals, das wird so 2013 gewesen sein, da hatten wir selbst mal vor, ein Insurtech zu gründen. Ja? Und also ziemlich blöde Idee, die am Ende auch nicht wirklich gegründet wurde. Lassen wir es mal dabei. Mhm. Aber wir waren damals in einem Gespräch mit verschiedenen Investoren und das Feedback der Investoren war immer, und es ging, also im Kern ging es darum, das Thema Internet, Versicherungen ins Internet zu transportieren mit einer Form, also wenn ich es jetzt mal so ganz banal für alle zusammenfassen würde, eine Mischung aus Finanztipp als Informationsportal und Check24. Mhm. Ja, so ein bisschen komplexer war es, aber und auf jedes Gespräch hin kam eigentlich die Antwort, ja, Versicherung und Internet, aber also es gibt doch eigentlich schon Check24. Hat denn Deutschland weiteren Bedarf an Insurtechs eigentlich? Mhm. So, heute wissen wir alle, ja, aber damals war das ein, da gab es dieses Segment noch gar nicht. Sondern haben wir am Markt viel mitgemacht. Also offensichtlich gab es Bedarf für viel, viel mehr als nur Check24. Dann kam ja so die erste Welle, wo, wie du vorhin ausgeführt hattest, alle der Meinung waren, es braucht den Menschen gar nicht mehr. Wir haben da eine lustige App. Und der Kunde will ja alles nur über die App machen und wir saugen alle Verträge da rein und machen alle Berater überflüssig. Das hat dann ja auch ziemlich schnell nicht funktioniert. Mhm. Und all die, die damals diese Idee hatten, haben ja sich entweder vom Markt verabschiedet oder das Geschäftsmodell auch angepasst. Stichwort Clark, wo um die App drumherum ja auch viel, viel mehr noch geworden ist. Ja, also wo durchaus viele, viele Menschen fleißig am Telefon sitzen. Auch bei Check24 passiert ja sehr, sehr viel des Verkaufs über ein Telefon. Ja. Also ich glaube, am Markt, wir haben viele Dinge gesehen, viele Dinge wurden ausprobiert. Jetzt haben wir natürlich mit KI ein Riesenthema. Darf mit Sicherheit kein Podcast geschehen ohne dass wir kurz über KI sprechen, sonst wäre es ja nicht zeitgemäß.
Stimmt, müssen wir da noch machen, ja.
Also, wir haben schon in der Insurtech-Branche einen spannenden Wandel miterleben dürfen, aber ganz klar ist, die Statistik, 7 von 10 gehen pleite, die wird auch an unseren Insurtechs in Deutschland nicht vorüberziehen. Mhm. Das heißt, rein statistisch ist das eben so, dass manche davon nicht überleben werden.
Aber welche Innovation oder welche Neuerung jetzt auch gerne mit Hilfe von KI wird denn so in den nächsten Jahren dann unsere Branche prägen? Hast du da vielleicht die Glaskugel?
Also ich glaube, dass wir, nehmen wir mal kurz das Beispiel Netflix und Blockbuster oder Netflix und die Videothek. Mhm. Wir sehen ja an diesem Beispiel Videoverleih. Es gab ja durchaus zwei Unternehmen, die völlig unterschiedlich damit umgegangen sind. Das eine Unternehmen wurde zum Milliardenkonzern getragen vom Internet. Das andere ist aufgrund des Internets pleite gegangen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Finanzbranche auch uns beherzigen sollten. Das Thema KI kann unser schlimmster Feind sein oder eventuell auch unser bester Freund sein, wenn wir wissen, wie sie zu nutzen ist. Mhm. Und um da die Glaskugel auszupacken, ich kann mir vorstellen, dass einerseits die Unternehmen erfolgreich sein können, ich werde ja keine Namen hier nennen vielleicht, aber ne, die uns als in der Finanzbranche und als Berater befähigen, mit KI erfolgreicher zu werden, die uns bei Backoffice-Prozessen entlasten beispielsweise, die uns das Leben einfacher machen, uns die Möglichkeit geben, auf unsere Kernkompetenzen zu konzentrieren. Mhm. Werden aber leider wahrscheinlich auch solche KI-Firmen erfolgreich sein können, die uns versuchen, überflüssig zu machen. Mhm. Und ich glaube, beides ist Teil der Realität. Beide Seiten werden Erfolge haben können und deswegen kommt es dann auf die Details an. Also ich glaube, mit den meisten Menschen werde ich mir einig sein, dass die Kfz-Versicherung im Privatkundengeschäft nicht zwingend des Maklers Zukunftsthema ist. Aber solche einfachen Sachprodukte, das sind durchaus Dinge, die in der Zukunft vielleicht durch die KI auch einfacher erledigt werden können. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Beratungsthemen, ob das jetzt beratungsintensive Produkte sind, wie die private Krankenversicherung oder die BU. Da wird es die KI ein bisschen schwerer haben und vor allem, das ist für mich immer der Faktor Mensch, was macht denn den Menschen aus? Nicht nur die Beratung, sondern auch das zur Seite stehen in schwierigen Situationen. Ja, wenn im Ahrtal die Häuser verschwinden, weil ein Bach zu einem Fluss wurde, dann macht es schon einen Unterschied, ob ich als Mensch den Schadenfall begleiten kann, mit Emotionen glänzen kann oder eine KI. Und deswegen glaube ich, es werden die KI-Unternehmen eine Zukunft haben, die den Berater begleiten und befähigen, besser zu werden, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Und es werden aber auf der anderen Seite auch solche KI-Unternehmen in der Branche erfolgreich sein können, die sich auch auf gewisse vertriebliche Themen konzentrieren.
Okay. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich blättere jetzt noch einmal um auf die nächste Seite. Da kommen wir noch mal so ein bisschen zu den Entweder-Oder-Fragen, die auch immer sehr, sehr gerne gehört werden. Und danach hab ich mir hier noch zwei wichtige Sachen notiert. Würde ich dich darauf auch noch mal versuchen festzunageln. Aber lass uns erstmal die Entweder-Oder-Fragen stellen. Bist du eher der Typ das Meeting vor Ort oder Meeting digital?
Vor Ort. Das ist eine Qualität, die aus meiner Sicht ein bisschen drohte, verloren zu gehen. Ich glaube, viele Geschäftspartner wissen es zu schätzen, wenn wichtige Themen vor Ort besprochen werden, jemand sich die Zeit nimmt, auch wirklich vor Ort zu erscheinen, wenn es doch vermeintlich alles viel einfacher ginge. Und man darf auch nie unterschätzen bei wichtigen Themen, wie wenig über ein Videocall eigentlich rüberkommt an Stimmung im Raum, an Mimik und Gestik und wie empfangsbereit wir Menschen doch eigentlich sind, wenn wir vor Ort mit den Menschen reden und viel, viel mehr an Schwingungen bekommen. Also, lange Antwort für eine kurze Frage. Vor Ort.
Vor Ort. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Oha. Gehst du noch sehr früh ins Bett? Früh. Ja, es ist, oder bist du so einer, der nur 5 Stunden Schlaf braucht?
Nee, das bin ich definitiv nicht. Ich, also im Sommer, wenn die Sonne früh aufgeht, dann bin ich auch gerne noch ein paar Minuten früher wach. Dann ist vielleicht mal 4:30. Ansonsten regelmäßig eher 5. Ich genieße diese Zeit, ganz ehrlich. Und ich bin jetzt ja auch kein Android, der einfach gar keinen Schlaf braucht, sondern das ist ja ein einfaches Rechenspiel. Rechne von der Aufstehenszeit an ein paar Stunden zurück, dann weißt du, der Mensch geht im Zweifel auch nicht erst um 11 ins Bett.
Das ist klar. Kaffee oder Tee?
Ganz klar Kaffee. Sehr viel und eigentlich auch nur Espresso.
Telefonieren oder E-Mail?
Oder ist schwierig, beides.
Okay, dann schreibe ich einfach mal oder hin. Langfristige Planung oder spontane Entscheidung?
Kommt, glaube ich, auf das Thema an. Ich bin durchaus flexibel. Ich glaube, wenn du alles im Leben nur flexibel machst, wirst du aber oftmals Schiffbruch erleiden. Deswegen muss für beides offen sein.
Der Spontane mit Planung.
Spontane Planung.
Genau. Spontane Planung. Spontane, langjährige Planung. Struktur oder Kreativität?
Das ist ganz witzig. Hast du mal Struktogramm mitgemacht?
Nein, habe ich nicht.
Das ist ja dieses Farbmuster. Blau, Gelb. Gelb ist dann im anderen dabei. Blau, Rot und Grün. Ne? Das ist Struktogramm mit den drei Farben. Die stehen für Dinge. Und der Blau-Strukturierte, Blau-Dominante, ist ja der Mensch, dem ganz klar die Struktur zugesagt wird. Ja. Und wenn Menschen mich zum ersten Mal treffen, dann höre ich sehr, sehr häufig, du bist ein Blau-Strukturierter, du bist Blau-dominant, du bist ja wirklich ganz toll organisiert, du bist ja ganz strukturiert und nein, ist definitiv nicht so. Warum entsteht der Eindruck nach außen manchmal aus meiner Sicht? du merkst ja schon irgendwann im Leben, wenn es dir gänzlich an Struktur fehlt, dann fällst du auch mal auf die Nase. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ja? Also wenn du jede Frist versäumst, wenn du völlig chaotisch durchs Leben eilst. Und dann habe ich mir einfach irgendwann angewöhnt, ich muss mich ein bisschen sortieren und strukturieren, sodass es antrainiert. Das heißt, ich würde sagen, ich bin grundsätzlich eher der Kreative und nicht der Strukturierte, habe es aber gelernt, das gelegentlich anzuwenden.
Du hattest jetzt gerade gefragt, ob sowas schon mal bei mir gemacht wurde. Also es gibt ja, also das Gelbe gibt es ja auch, es gibt ja diese Disk-Analyse. Ja, und da kam bei mir raus tatsächlich, dass ich gelb und blau bin. Beides.
Okay.
Ja, also auch irgendwie wohl etwas, was gar nicht so häufig vorkommt. Also derjenige, der die Bedingungen sehr genau liest, aber trotzdem auf der anderen Seite unheimlich kreativ und vielleicht ein bisschen chaotisch bist.
Also in dem DIS-Modell und Insights, da wäre ich ein total gelber. Das passt vielleicht vorhin wieder zu deiner Farbfrage. Also auch da merkst
du, ja, gelb zieht sich durch
wie ein roter Faden durch, sozusagen.
Ja.
Also der Gelbe, das ist der sich sehr, sehr gerne reden hört, genau. Wobei ich glaube ich auch ganz gut zuhören kann.
Lassen wir mal diese ganzen Vorurteile weg. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Reden oder zuhören ist tatsächlich ja auch eine Entweder-Oder-Frage.
Ach was.
Mach mal beides.
Ja.
Bist du eher ein Gefühls- oder Kopfmensch?
Also ich glaube, am Ende versucht man sich's einzureden, dass ganz, ganz viel Kopf dabei war und alles wohlüberlegte Entscheidungen sind. Aber ich bin schon ein Mensch, der sein Bauchgefühl folgt und sehr, sehr werteorientiert dann auch unterwegs ist. Und das, wenn man werteorientiert unterwegs ist, fällt es einem ja manchmal auch, glaube ich, einfacher, Bauchentscheidungen zu treffen, weil der Tacho ja entsprechend ausgerichtet ist. Aber es soll jetzt nicht heißen, dass ich mir nicht manchmal auch ein paar Gedanken dazu machen würde.
Blättere um. Und da wirst du dir wahrscheinlich auch noch ein paar Gedanken zu gemacht haben und wahrscheinlich nicht einfach mal so schnell entschieden haben, sondern dir da mit Struktur und Plan wirst du da herangegangen sein. Du hattest vorhin noch mal was erwähnt. Es gibt KV Care.
Mhm.
Das war ja in diesem Dreiklang von dem, was du erzählt hast, was du so alles tust. Also einmal die Investment in die Insurtechs, dann noch deine Beratungsaufträge und KV Care. Und darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen und deswegen würde ich das jetzt hier gerne mal zum Anlass nehmen noch, dass du da vielleicht noch mal so ein paar Sätze zu verlierst, was da so Revolutionäres auf uns zukommt.
Im Endeffekt ist es ein etabliertes Modell in Deutschland, das wir einfach ein bisschen anders gemacht haben. Also es gibt in Deutschland viele sehr, sehr gut arbeitende PKV-Service-Dienstleister. Und die meisten Hörerinnen und Hörer werden mit Sicherheit auch schon mal mit dem einen oder anderen Berührungspunkte gehabt haben. Wer Blau Direkt Makler ist, der kennt KV-Werk, die bei Blau Direkt einen tollen Job machen. Verticus wäre einer, IWV. Also es gibt verschiedene, die da einen ganz tollen Job seit vielen Jahren machen. Die haben aber alle zwei Nachteile gehabt. Ein Nachteil war dominant. Die sind alle im Hause eines anderen. Also, mach es mal einfach, wenn eine Fondsfinanz der Meinung wäre, wir brauchen einen neuen KV-Dienstleister, dann würden die wahrscheinlich nicht KV-Werk von Blau Direkt nutzen, weil sie eben in Wettbewerbshänden ist. Das heißt, letztes Jahr war es so, Pools haben danach gerufen und wollten gerne einen neutralen Service-Dienstleister nutzen. Und das war die Geburtsstunde der KV Care. Wir servicieren Pools, Verbünde und Vertriebsunternehmen im privaten Krankenversicherungsgeschäft. Das heißt, wir nehmen den kompletten Prozess der Risikovoranfrage ab, kommen erst mit dem Ergebnis zurück, mit verbindlichen Voten der Versicherer. Und der zweite Teil ist das Jahr 2025 natürlich gewesen. Die Branche hat bis dahin mit dem geliebten PDF gearbeitet und dann haben wir gesagt, dass im Jahr 25 musst du kein Unternehmen mehr auf der Basis eines PDFs aufbauen und gründen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen direkt in die digitale Gesundheitsdatenerfassung. Wir sind im Web, in Webforms unterwegs, haben KI mitlaufen. KI weist Vermittler direkt im Beratungsgespräch darauf hin, wenn eine Angabe noch fehlt vom Kunden, stellt Rückfragen und ja, so haben wir es eben in die Neuzeit transportiert.
Ich hätte sonst so gefragt, ob die KI auch mit drin ist, aber das hast du ja gerade schon beantwortet, natürlich. Aber die KI ersetzt nicht das Votum, was durch einen Risikoprüfer, eine Risikoprüferin gemacht wird.
Nein, KI unterstützt nur den Vermittler dabei, weniger Fehler zu machen, beziehungsweise nicht unnötig zum Kunden wegen einer Nachbearbeitung rennen zu müssen.
Was ja auch wirklich sehr, sehr sinnhaft ist, jetzt auch nicht, vielleicht nicht nur im KV-Bereich, sondern in ganz vielen anderen Bereichen, wo jetzt kein spezialisierter Makler das eh den lieben langen Tag macht. Ich glaube, da wird eher weniger vergessen, aber vielleicht auch mal. Aber natürlich, wenn man solche Themen jetzt nicht so allzu häufig auf dem Tisch hat, dann vergisst man das ein oder andere einfach nicht, weil man es nicht könnte, sondern weil man es halt schlicht und weg einfach vergisst, das zu fragen, weil man eben nicht so tief in dieser Materie drin ist.
Das ist so. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich einen von den Biels nehmen würde oder ich nehme Sven Hennig, Timo Brot, Herr Christian König, gibt ja viele, die sich mit PKV-Themen in Deutschland beschäftigen, die es täglich machen, die werden vermutlich keine Fragen übersehen oder falsch interpretieren. Die können, wenn der Kunde einem was vom Bandscheibenvorfall erzählt, dann werden die schon gezielt nachfragen, war das denn die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, hat es denn ausgestrahlt in Bein oder Arm? Diese Fragen werden die gezielt stellen, weil die sich auskennen, die sind Profis, die machen es regelmäßig. Aber die meisten von uns in der Branche sind halt auch eher solche, die vielleicht dreimal im Jahr eine PKV vermitteln und du eventuell halt noch nicht von jeder Erkrankung, die der Kunde dir erzählt, schon im Detail gehört hast. Und dann einfach die Routine auch ein bisschen fehlt. Es geht ja gar nicht anders. Und dann ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn frühzeitig darauf hingewiesen werden kann, dass das Ausstrahlen in Arm und Bein oder die Frage nach der Lendenwirbelsäule durchaus noch relevant sein kann.
Und da kommen wir jetzt auch wieder zu dem, was du vorhin schon mal erwähnt hast, dieses Unterstützende, den Vertrieb und den Vermittlern unterstützend zur Seite stehende KI, die quasi nicht alles selber macht, aber eben dazu beiträgt, dass das, was wir tun, draußen beim Kunden, besser wird und umfangreicher wird und so wird, dass es eben weniger Rückfragen gibt.
Ganz genau.
Ich habe immer zum Ende des Freundebuches noch zwei Fragen. Und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Das eine ist die Zeitmaschinenfrage. Stell dir vor, du hättest für einen Tag lang eine Zeitmaschine und könntest einmal ein Datum eingeben und auch den Ort, wohin dich diese Zeitmaschine katapultieren soll. Also in die Zukunft, in die Vergangenheit und egal wohin. Was würdest du dort am Terminal, wahrscheinlich ist schon sprachgesteuert mit KI, dass es sofort transkribiert wird, was würdest du im Terminal sagen, wo du gerne hinwollen würdest?
Also definitiv nicht die Vergangenheit. Jeder Moment der Vergangenheit hat seine Berechtigung und ich würde da jetzt nirgends wieder hinwollen, um vielleicht irgendwas korrigieren zu können. Wir sind ja irgendwo die Summe unserer Erlebnisse und Entscheidungen. Ich bin an sich ein Mensch, der sehr, sehr stark im Hier und Jetzt lebt und damit arbeitet und hier das Beste gibt. Aber wenn ich irgendetwas sagen müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hier und heute, morgen Abend, um zu wissen, wie die Börsenkurse morgen abends stehen, können mir vielleicht dabei helfen, heute eine kluge Entscheidung noch zu treffen, die ich sonst nicht treffen würde.
Okay, also schreibe ich mal morgen. Ich schreibe mal morgen hin. Und die abschließende Frage. Nenne mir doch oder uns doch bitte mal drei Personen. Und es spielt gar keine Rolle, ob sie noch leben, bereits verstorben sind oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal zu Abend essen würdest?
Wahrscheinlich Menschen, die ich ein Stück weit als Vorbilder in einzelnen Disziplinen wahrnehmen würde, um die einfach mal nach Herzenslust ausquetschen zu können. Und die Frage, das sind jetzt nicht zwingend die jeder kennt,
Nein, also wenn Sie jemanden nicht kennt, dann kannst du da vielleicht noch so zwei, drei Sätze dazu erzählen.
Genau, also zum Beispiel Saigin Yalcin. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist ein deutscher Unternehmer aus Bremen, der nach Dubai ausgewandert ist und in Dubai also eine Plattform aufgebaut hat, wo du dein Auto verkaufen kannst. Ganz was wie wir kaufen ein Auto, nur in den arabischen Ländern eben. Das ist ein ganz toller, erfolgreicher Unternehmer, extrem bodenständig geblieben, ein sehr, sehr zugänglicher, netter Mensch und von dem kann man viel unternehmerisch lernen. Genauso ein Gary Vaynerchuk, den könnte man schon eher kennen, weil es ja doch in Sachen neue Technologien, Marketing und dergleichen ein wirklich eine bekannte Person geworden ist. Auch eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, auch sehr bodenständig geblieben. Und ich glaube, von solchen Menschen kann man unglaublich viel lernen. Und deswegen würde ich mich freuen, so jemanden am Esstisch dabei zu haben. Wahrscheinlich kann man diese Riege noch ein Stück weit fortführen. Wahrscheinlich würde ich vielleicht auch noch einen Warren Buffett mitnehmen. Von dem man ein paar andere Lebensweisheiten mit über 90 Jahren lernen kann. Aber du merkst es schon, die drei Personen, die ich mitnehmen würde, das wären wahrscheinlich unternehmerische Vorbilder, wo man sagt, die haben schon was im Leben erreicht, wo man selbst vielleicht noch hin möchte. Und da kann man bestimmt was lernen.
Okay, also ich habe jetzt mal notiert, Saigin Yalcin, Gary Vee und Warren Buffett.
Nehmen wir die drei,
genau. Nehmen wir die drei. Und dann gibt es dann zum Abendessen irgendwas Libanesisches.
Ich weiß nicht, ob der Warren Buffett da mitmacht. Der hätte, glaube ich, lieber seinen Steak und seine Cherry Coke.
Aber, ja, aber vielleicht dann als Wiener Schnitzel, was du vorhin auch nochmal angesprochen hast, das wird er bestimmt auch gerne mögen.
Genau.
Hey Daniel, einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und für deine Auskünfte, die du gegeben hast, die ich jetzt hier habe in das Freundebuch eintragen können. Einen ganz, ganz herzlichen großen Dank dafür.
Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
Und ich setze mich jetzt wieder in den Tourbus und fahre weiter und freue mich, wenn ihr auch dann das nächste Mal wieder dabei seid. Daniel, nochmal herzlichen Dank.
Gute Fahrt.